HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Christiane Hillebrand
und Dorothee Meyer-Karweg.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich zur ersten Hörbuchzeit nach der Sommerpause. In der Sommerpause hörten Sie Wiederholungen der Hörbuchzeit. Heute geht es unter anderem um drei sehr unterschiedliche Frauen. Clara Schumann, Hildegard Knef und Frida Kahlo. Und um einen bekannten Schriftsteller, um Mark Twain. Am Schluss haben wir wieder ein Hörrätsel für Sie, bei dem Sie ein Hörbuch gewinnen können. Und wir steigen ein mit einem Hörbuch von Axel Hacke. Axel Hacke lebt als Schriftsteller und Kolumnist des Süddeutsche Zeitung Magazins in München. Er gehört zu den bekanntesten Autoren Deutschlands. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Gerade erschienen ist »Wozu wir da sind, Walter Wehmuths Handreichungen für ein gelungenes Leben«. Und das liegt uns jetzt als Hörbuch vor, als ungekürzte Autorenlesung. Dorothee Meyer-Karweg, ein Hörbuch über nichts weniger als die Suche nach einem gelungenen Leben. Da hat sich Axel Hacke mal wieder ein großes Thema vorgenommen. Wie geht er das an?
Ja, er schlüpft dabei in die Rolle eines Mannes mit Namen Walter Wehmuth, so nennt er ihn. Walter Wehmuth ist Kolumnenschreiber, wie Axel Hacke ja auch, aber er schreibt seit 30 Jahren Nachrufe, also Nachrufe auf alle möglichen Menschen, mitunter Berühmte, aber vor allem andere, die ihm einfach besonders aufgefallen sind durch ihr Leben. Nun soll er jetzt aber eine Geburtstagsrede schreiben für eine ältere Dame, eine Freundin, zu deren 80. Geburtstag. Thema: das gelungene Leben. Seine Freunde haben ihn darum gebeten und gemeint, ah, das macht er doch mit links. Naja, das sieht er ein bisschen anders. Er fängt an zu sinnieren, die Gedanken schweifen ab. Alle möglichen Menschen kommen ihm in den Sinn, immer mit der Frage, ist deren Leben gelungen? Er denkt dabei beispielsweise an die wechselnden Kioskbesitzer, bei denen er seine Zeitung kauft, an seinen Friseur, an eine Frau, die ihn und seine Frau auf der Straße so anmeckert wegen einer Nichtigkeit, an einen Sportkameraden, den er aus den Augen verlor und dann wiederfand. Da war er ohne Wohnung und ohne Job. Und er fragt sich dann stets, wann ist das Leben gelungen, wann nicht? Und wer entscheidet das?
Findet er denn Antworten auf die Frage, wann ein Leben gelungen ist oder nicht?
Nein, jedenfalls nicht so als allgemeingültige Aussage. Und das hat natürlich einen Grund. Und dazu haben wir einen ersten Ausschnitt vom Autor selbst gelesen.
Wozu sind wir da? Ich würde sagen, keine Ahnung erstmal. Niemand von uns wird diese Frage jemals glaubwürdig beantworten. Niemand wird uns je sagen, wozu wir da sind. Also müssen wir es selbst tun, wenn uns an einer Antwort gelegen ist. Auch jene, die an einen Gott, welcher Art auch immer, glauben, haben es selbst getan. Mag sein, dass sie selbst das anders sehen, aber das ist nun schon Teil des Glaubens. Das heißt, wenn wir wollen, dass unser Leben gelingt, dann müssen wir uns das Gelingen selbst als Aufgabe stellen. Und die Frage, was das ist, ein gelungenes Leben, muss jeder für sich selbst beantworten, ebenso wie er die Antwort geben muss, ob er sein Leben für gelungen hält, wie es ist und wie es war.
Also, er meint, da wir den Sinn des Lebens uns schon selbst geben müssen, müssen wir auch selbst entscheiden, ob wir es als gelungen empfinden oder eben nicht. Jedenfalls, so sagt es Axel Hacke, ist es nicht, beziehungsweise Walter Wehmuth, ist es nicht von äußeren Umständen abhängig, ob das Leben gelingen kann oder nicht. Und da kommt er auf den Psychologen Viktor Frankl, der mehrere Konzentrationslager überlebt hat und ein Buch geschrieben hat mit dem Titel »Trotzdem Ja zum Leben sagen«.
Leben, hat Frankl geschrieben, heißt letztlich nichts anderes als Verantwortung tragen für die rechte Beantwortung der Lebensfragen, für die Erfüllung der Aufgaben, die jedem Einzelnen das Leben stellt, für die Erfüllung der Forderung der Stunde.
Das klingt jetzt sehr tiefgründig, fast ein wenig schwer. Ist das ganze Hörbuch so?
Ach, eigentlich nicht. Eigentlich ist es so eine Mischung zwischen Ernsthaftem und Leichtem. Und für die Leichtigkeit stehen beispielsweise die Episoden mit Walter Wehmuths Freund und Friseur Akim, der, obwohl er eigentlich perfekt Deutsch kann, immer den Dativ nimmt, wo der Genitiv hingehört.
Wissen Sie übrigens, was ich an Akim, meinem Friseur, unter anderem liebe? Es ist das Gefühl, dem Leben ist bei ihm, wie es aussieht. Wahrscheinlich ist das auch nur meine Fantasie, nicht wahr? Jedenfalls ist es sehr entspannend. Es gibt nichts Verborgenes, keine Geheimnisse, ich sehe alles. Sein Leben sind die kleinen Geschichten, die Anekdoten, Er gestaltet einigen Fußballern aus dem großen Club unserer Stadt ihre ausgefeilten Haarwerke. Er frisiert die alte Dame aus dem 5. Stock seines Hauses. Er rasiert dem Besitzer des Tattoo-Studios 2 Häuser weiter die Schläfen. Er schneidet mir meine Normalfrisur. Er macht Bemerkungen über die Frauen, die draußen vorbeigehen. Er schwärmt von seiner Frau und den Kindern, der Tochter, dem Sohn. Er ist müde, er ist wach, er sagt, er habe eine Vespa gekauft und er müsse endlich ins Fitnessstudio. Er sagt, er habe den deutschen Pass beantragt, bald werde er den haben. Ein Freund habe einen Test machen müssen, um seine deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Da sei die Frage vorgekommen, wie sind deutsche Gerichte? Na, so eher deftig halt, habe der geantwortet. Die richtige Antwort sei aber gewesen, unabhängig.
Also da stutzt man, da lacht man und so in der Art gibt es eben viele Einsprengsel, die eher so am Rande mit dem Thema zu tun haben.
Jetzt haben wir hier Axel Hacke selbst gehört. Ist es gut, dass er diese Gedanken selber liest?
Also ich weiß ja, er tritt damit auf, er macht viele, viele Lesungen, man will ihn selbst hören, aber mir ist es gerade zu Anfang so gegangen, dass ich so ein bisschen Probleme damit hatte. Das war mir einfach ein bisschen zu druckvoll. Also hinter jedem Satz hat er ein Ausrufezeichen gemacht und da möchte ich Axel Hacke eigentlich gerne sagen, vertrauen Sie mehr auf den Inhalt und tragen Sie das Ganze ruhiger und entspannter vor. Das wäre für mein Empfinden dann doch durchaus besser.
Und davon mal abgesehen, ist es ein rundum gutes Buch und Hörbuch?
Also Axel Hacke geht hier sehr assoziativ vor. Mit anderen Worten, man kann auch sagen, er kommt so ein bisschen vom Hölzchen auf Stöckchen. Da sitzt nicht jeder Gedanke, aber man bekommt schon viele Anregungen, weiterzudenken. Und hin und wieder kann man ihm auch ruhig widersprechen. Also beispielsweise beim Gedanken, dass ein gelungenes Leben nicht von äußeren Umständen abhängig sei. Also da denke ich schon, dass es da manche ein bisschen leichter haben als andere, die irgendwie gehandicapt sind durch äußere oder innere Einflüsse. Und wegen des anstrengenden Vortrags, also für mich anstrengenden Vortrags, und da es ja auch kein Inhaltsverzeichnis im Hörbuch gibt, würde ich dann doch eher diesmal das Buch als das Hörbuch empfehlen. Da kann man Passagen mal anstreichen, man findet diese schneller dann auch wieder, wenn man sie nochmal lesen will. Und das finde ich durchaus gut, denn dies ist durchaus ein Text zum Mehrfachhören oder Lesen.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Wozu wir da sind, Walter Wehmuths Handreichungen für ein gelungenes Leben von Axel Hacke, eine ungekürzte Autorenlesung. Es sind 2 MP3-CDs, knapp 5,5 Stunden Hörzeit und der Preis knapp 20 Euro. Erschienen ist das Hörbuch im Kunstmann Verlag und als Buch kostet es im Vergleich übrigens 20 Euro.
Es gibt übrigens auch ein Hörbuch, das heißt, Wozu wir da sind, Songs und Geschichten über das Leben. Darin sind Ausschnitte des Hörbuchs, also des Textes, mit Songs von Axel Hackes Frau Ursula Mauder zusammenzuhören. Und Axel Hacke schreibt dazu, Buch- und Hörbuchprojekt hätten mit dem Gedanken begonnen, zu den Themen ihrer Musik etwas Eigenes zu schreiben. Also ihre Musik stand im Vordergrund. Und die Songs und ergänzen und vertiefen nun Walter Wehmuths Gedanken über das gelungene Leben. Und für die beiden war und ist es ein Herzensprojekt, so schreibt er es.
Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und wir kommen jetzt zu einem Hörbuch, das es auf den 1. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom September geschafft hat. Der geschenkte Gaul und das Urteil von Hildegard Knef. Hildegard Knef war Schauspielerin, Sängerin und Autorin. Sie wurde 1925 in Ulm geboren und starb 2002 in Berlin. Man kannte die Knef vor allem als Schauspielerin, die im Nachkriegsdeutschland sozusagen das Erbe von Marlene Dietrich antrat, die ihre Freundin war. Ihre Stimme war von eigenwilliger Schönheit. Ella Fitzgerald hat es treffend umschrieben, sie sei die größte Sängerin ohne Stimme. Hildegard Knef startete 1970 mit ihrer Autobiografie Der geschenkte Gaul ihre Karriere als Schriftstellerin. Ihre anschließende Krebserkrankung verarbeitete sie in dem Buch Das Urteil. Dies erschien 1975. Hildegard Knef hat zahlreiche Preise bekommen, den Deutschen Filmpreis Honorary Award zum Beispiel für ihre Lebensleistung und 2002 dann den Bambi für ihr Lebenswerk. Und das umfasst 39 Filme, 11 Langspielplatten, 3 Bücher und zahllose Gemälde. Nun kam bei Ruf Music Tacheles ein Hörbuch heraus, auf dem Der geschenkte Gaul und Das Urteil als Autorenlesung zu hören sind. Dorothee Meyer-Karwick, hören wir beide Bücher komplett?
Nein, es sind jeweils nur Auszüge von Hildegard Knef, eben selbst zusammengestellt und dann eben auch selbst gelesen.
Der geschenkte Gaul ist ja eine Autobiografie. Welche Passagen aus ihrem Leben hat sie da ausgewählt?
Also es beginnt mit ihrer Kindheit. Hildegard Knefs Vater starb früh mit 28 Jahren. Da war die kleine Hildegard gerade mal 6 Monate alt. Die Mutter hat dann nochmal geheiratet im Jahr 1933. Und Hildegard Knef erzählt von dem eher schwierigen Verhältnis zum Stiefvater, von dem innigen Verhältnis zu ihrem Großvater, der nach dem Kriegsende dann Selbstmord beging. Dann erzählt sie von ihren ersten Versuchen beim Film, der Ufa. Und 1944 von ihrem ersten Geliebten Ewald von Demandowski, der war Reichsfilmdramaturg und Produktionschef der Filmfirma Tobis, also bestimmt sehr gut und sehr förderlich für ihre Karriere. Dann erzählt sie, was passierte, als die russische Armee im April 1945 Berlin eroberte. Sie schreibt, sie habe sich da als Mann verkleidet, um mit Lewandowski die Hauptstadt zu Fuß zu verlassen. Dann hören wir von ersten Schauspielerfolgen, von Filmen wie Die Mörder sind unter uns, von Wolfgang Staudte, da hat sie ja mitgemacht, oder Film ohne Titel, dafür wurde sie in Locarno als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Dann berichtet sie von ihrer Heirat mit dem amerikanischen Filmoffizier Kurt Hirsch, mit dem sie dann in die USA zieht, und von den ersten schwierigen Begegnungen mit den jüdischen Eltern von Kurt Hirsch. Da sie in Hollywood keine großen Erfolge erstmal hatte, kehrte sie 1950 nach Deutschland zurück. Und da erzählt sie dann von dem Film Die Sünderin, wo sie die Titelrolle spielte. Das war der nach ihrer eigenen Einschätzung schlechteste Film, den sie gemacht hat. Der hat aber viel Aufsehen erregt. Und manche erinnern sich, da war sie ganz kurz mal nackt zu sehen. Sie hatte sich keinen weiteren Kopf deswegen gemacht, ihre Mitmenschen aber schon. Und hierzu hören wir dann den Ausschnitt.
Wo immer ich hinkam, brüllte es die Sünderin. Rannte ich, hieß es, jetzt macht sie auf Kind. Ging ich langsam, da schleicht sie wämpig. Lachte ich, na die hat Nerven. Lachte ich nicht, die Reue kommt zu spät. Sie pöbelten und spuckten und der Film wanderte von Richtertisch zu Richtertisch. Der Bischof von Luxemburg hatte, wie so viele seines Glaubens, die Bevölkerung aufgefordert, dem Film auf jeden Fall fern zu bleiben. Da wurden Blätter ausgeteilt, die dieser Film spottet nicht nur der christlichen Moral, sondern auch des elementarsten menschlichen Anstandes. Verhöhnt die Ehre unserer Frauen und Mädchen, gefährdet das gesunde Ehrbarkeitsgefühl unseres Volkes, wetterten. Hinauskatapultiert und zur Rechenschaft gezogen, schien ich mitverantwortlich für alles, was das plötzliche Ärgernis Sünderinnen darstellte. Ich begriff nichts, hatte die Jahre der sittlichen Aufrichtung, der ersten wetterleuchtenden Zeichen eines Wirtschaftswunders und seiner nach Instandsetzung von Ordnung und Moral strebenden Gesellschaft verpasst. Verstand nicht, dass mit Währungsreform, regelmäßiger Nahrung, geheiztem Schlafzimmer, eine auf Keuschheit bedachte Betulichkeit Einzug gehalten und das Unfassliche des Vorhergegangenen ignoriert, abgeschrieben und verdrängt hatte. Die Reaktion auf ein nacktes Mädchen auf der Leinwand kurzfristig gezeigt, ließ mich glauben, dass an einem Großteil der Empörten eine Lobotomie vorgenommen worden sei, die sie von der Erinnerung an eine diabolische Vergangenheit befreit hätte.
Hildegard Knef haben wir hier gehört. Hier fällt schon ihr sehr direkter Schreib- und Sprechstil auf.
Ja, das zeichnet sie wirklich aus. Sie schreibt, wie sie spricht, also ein bisschen rau und sehr direkt. Und zum Inhalt, heute fasst man sich ein bisschen an den Kopf, wegen dieser kurzen Nacktszene, dass sie überhaupt irgendjemand bemerkt hat. Aber 1950 war das ein Riesenskandal.
Wie weit reicht denn die Autorenlesung der Autobiografie von Hildegard Knef?
Also sie reicht bis ins Jahr 1970. Da ist auch dieses Buch erschienen, Der geschenkte Gaul. Und sie erzählt dann im Weiteren dann auch von der Rückkehr in die USA. Da hat sie dann auch Anfang der 50er Jahre Erfolge gehabt, und zwar als Musicalstar am Broadway. Ganz interessant. Und dann schreibt sie noch von der Geburt ihrer Tochter Christina Antonia, bei deren Geburt sie kurzzeitig sogar in Lebensgefahr schwebte.
Und um Krankheit geht es ja auch in Ihrem zweiten Buch, das hier zu hören ist. Das Urteil heißt es.
Ja, das erschien ja 1975 und da erzählt sie auch wieder sehr direkt und fast brutal von ihrer Krebserkrankung. Sie hatte Brustkrebs und da beschreibt sie das Gesundheitssystem von damals. Und das war so schrecklich, dass man nur so froh sein kann, dass es dies in dieser Krassheit hoffentlich jetzt nicht mehr so gibt. Sie erlebt der Ärzte, die sich als Götter in Weiß gerierten, arrogant, selbstherrlich, aber auch die Schwestern, die hätten sehr gut auf den Kasernenhof gepasst, Kasernenhof von damals. Und dazu hören wir jetzt noch ein Beispiel.
Die dralle, offenbar außerordentlich übellaunische Schwester sagte, »Na endlich, wie lange sollen wir noch warten?« »Es war Schneesturm«, sagte ich. »Wenn schon«, sagte sie kampfbereit und schob den linken Ärmel meines Mantels hoch. Die Kanüle stieß neben die Vene im Unterarm. Nachdem sie sich mit der flachen Hand dreschend vergewissert, dass kein Blut zu finden, zerrte sie die Kanüle heraus, maß mich mit einem »Das wollen wir doch mal sehen« Blick und hieb sie in die Armbeuge. Auch da blieb sie, obwohl nochmals dreschend und die Nadel in verschiedene Richtungen stoßend, erfolglos. »Hätte auch der Nachtdienst machen können. Meine Dienstzeit ist um«, zitterte sie und rammte mit neuer Kanüle den rechten Arm, winkte mit freier Hand eine im Türrahmen lümmelnde Junge herbei. Die bückte sich, um von einem Tablett Schläuche und Glasplatten einzusammeln und sprang, als hätte sie seit Stunden der stummen Aufforderung entgegengefiebert, auf mich zu, machte sich gruß- und wortlos über zwei Fingerkuppen her, in die sie mit schmaler Klinge Löcher bohrte. Ich wähnte mich in mittelalterlichem Verlies, überfallen von Megärenschwärmen, die unter der Fuchtel eines diabolischen Zeiteinsparers ihre Blutegeltätigkeit im geübten Doppel vornehmen. Nachdem die alte drei Röhren gefüllt, rannte sie davon, bellte, packen Sie gar nicht erst aus, nach der Operation kommen Sie sowieso auf die Intensivstation.
Tja, sie hat es überlebt und starb dann mit 76 Jahren im Jahr 2002.
Das sind ja autobiografische Texte. Ist da auch Erfundenes dabei oder ist das alles, beruht das alles auf Wahrheit?
Ja, also wenige Jahre nach dem Tod von Hildegard Knef erschien ein Buch von Jürgen Trimborn und er hat nachrecherchiert und tatsächlich manche Ungereimtheiten entdeckt. Aber es ist wohl eher so, dass ihm manches verschwieg oder anderes vielleicht ein bisschen aufbauschte, beispielsweise ihre Flucht aus Berlin. Es ist eben eine Autobiografie und so ganz große Offenheit kann man da, glaube ich, nie erwarten.
Jetzt hören wir hier Auszüge. Kann man ihrem Leben bis 1970 trotzdem gut folgen?
Also ich hatte damit schon ein bisschen Schwierigkeiten, weil jetzt ist das Ganze ja schon ein bisschen länger her. Es sind ja auch ältere Aufnahmen, das hört man von ihrer Stimme. Und als sie diese Sachen aufgenommen hat und auch zusammengestellt hat, hat man sicher ihr Leben noch ein bisschen präsenter gehabt. Mir ging es so, dass ich doch manches nachlesen musste, um so die Zusammenhänge herstellen zu können. Aber ich finde, es ist schon ein Ereignis, Hildegard Knefs wortgewaltige, bilderreiche Sprache zu hören. Und die passt ganz wunderbar zu dieser rauchigen, unverwechselbaren und dann auch berlinernden Stimme. Und sie ruft uns eben Deutschlands letzte große Diva in Erinnerung. Ich würde deswegen sagen, das Hörbuch kam zurecht auf die HR2-Hörbuchbestenliste.
Und zwar auf den ersten Platz vom September. Hildegard Knefs, Der geschenkte Gaul und Das Urteil, eine Autorenlesung. Es sind zwei MP3-CDs, gut 6 Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 20 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch bei Ruf Music Tacheles. Vor 200 Jahren, am 13.09.1819, wurde Clara Schumann in Leipzig geboren, als Clara Wieck. Sie gilt als die berühmteste Pianistin des 19. Jahrhunderts. 6 Jahrzehnte lang stand sie auf den Konzertpodien ganz Europas. Sie war aber auch Konzertmanagerin, Komponistin, Professorin. Sie war Klavierlehrerin am Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt. Sie war Ehefrau des Komponisten Robert Schumann und sie war Mutter von 8 Kindern. 7 davon wurden erwachsen. Ihr Mann Robert Schumann ist früh verstorben und nach seinem Tod hat sie aufgehört, selbst zu komponieren. Sie hat vielmehr das Werk ihres verstorbenen Mannes herausgebracht. Also eine vielseitige Persönlichkeit, Clara Schumann. Anlässlich ihres 200. Geburtstags am 13. September erschien eine CD bei Random House Audio. Eine CD, die an sie und ihren Mann erinnert, Lebensmelodien. Eine Hommage an Clara und Robert Schumann von und mit Elke Heidenreich, so der Titel. Dorothee Meyer-Karwick, was hören wir hier?
Ja, der Titel ist Programm, Hommage will es sein, also eine Huldigung. Das heißt, Elke Heidenreich, bekannt als Literatur- und Musikliebhaberin, will ehrend an beider Leben erinnern und das tut sie in aller Kürze. Da hören wir beispielsweise vom strengen Vater Friedrich Wieck, der Clara zum musikalischen Wunderkind aufbauen wollte. Wir hören von der beginnenden Liebe von Clara zu Robert Schumann und umgekehrt. Robert Schumann lebte damals als Musikschüler im Haus des Vaters. Und es war eine Liebe, die der Vater Wieck mit Macht zu hintertreiben suchte. Und dazu hören wir einen Ausschnitt, gelesen von Elke Heidenreich.
Es sollte Jahre dauern und einen erbitterten Prozess gegen den Vater geben, ehe Clara und Robert endlich zusammenfanden und heiraten konnten. Das war am 12. September 1840. Er war 30, sie einen Tag vor ihrem 21. Geburtstag. Und die letzten Sätze in Claras Jugendtagebuch lauten: Jetzt geht ein neues Leben an. Ein schönes Leben mit dem, den man über alles und sich selbst liebt. Aber schwere Pflichten ruhen auch auf mir und der Himmel verleihe mir Kraft, sie getreulich wie ein gutes Weib zu erfüllen. Eine glückliche Ehe wurde es nicht, aber eine Ehe mit 8 Kindern in 14 Jahren. Und Clara brauchte sehr viel Kraft. Man muss sich die Vielzahl der Geburten vorstellen. 1841, da war Clara 1 Jahr verheiratet und 22 Jahre alt, kam Marie, die Erstgeborene. 1843 Elise, 1845 Juli, 46 Emil, 48 Ludwig, 49 Ferdinand, 51 Eugenie. Und 1854, da war Robert schon nach einem Sprung in den Rhein in einer Nervenklinik Felix, dessen Taufpate Johannes Brahms wurde. Dazwischen gab es Fehlgeburten. Und trotzdem, sie war es, die für den Unterhalt der Familie sorgte durch ihre Konzerte. Clara Schumann komponierte auch und stieß damit auf große Vorurteile. Der Musikkritiker Karl Ferdinand Becker, ein Mitarbeiter bei Schumanns Zeitschrift für Musik, befand, von einer ernsthaften Kritik an solchen Werken könne natürlich gar keine Rede sein, weil wir es mit dem Werk einer Dame zu tun haben. Und Hans von Bülow, der erste Mann der Cosima Wagner, schrieb: Reproduktives Genie kann dem schönen Geschlecht zugesprochen werden, wie produktives ihm unbedingt abzuerkennen ist. Eine Komponistin wird es niemals geben, nur etwa eine verdruckte Kopistin. Ich glaube nicht an das Femininum des Begriffes Schöpfer, und in den Tod verhasst ist mir ferner alles, was nach Frauenemanzipation schmeckt. Clara Schumann hat 23 gedruckte und mehr als 30 noch immer ungedruckte Werke hinterlassen. Das bekannteste ist vielleicht das Klaviertrio Opus 17 in G-Moll.
Tja, und da hörten wir den Anfang des ersten Satzes aus diesem Klaviertrio von Clara Schumann. Ja, und so geht es weiter. Musik und Text wechseln sich ab. Wir hören von der Freundschaft der Schumanns zu dem jungen Johannes Brahms. Wir hören von Robert Schumanns Krankheit, die ihn in eine Nervenheilanstalt in Bonn bringt. Von dem innigen Verhältnis zwischen Brahms und Clara Schumann, ihrem Leben nach Robert Schumanns Tod. Und das alles eben sehr kurz und knapp.
Ist es zu kurz und knapp?
Ein bisschen schon, auch wenn Elke Heidenreich es wirklich versteht, das Wichtige auf den Punkt zu bringen. Aber es ist ja eben auch nur eine CD und die Musikstücke nehmen da schon etwa die Hälfte des Raums ein.
Aber das ist ja eigentlich auch passend für eine CD über das Leben eines Musiker-Ehepaares.
Ja, aber bei der Knappheit der Zeit hätte ich mich dann auch auf die Musik von den beiden konzentriert. Aber neben zwei Stücken von Robert Schumann und nur einem von Clara hören wir noch einen Ausschnitt aus Johann Brahms Klaviertrio Nummer 2 in C-Dur Opus 87 und eine Komposition von Marc Aurel Floros.
Wer ist das?
Das ist der Lebensgefährte von Elke Heidenreich. Und da muss ich sagen, also es ist ja schön, dass sie ihm was Gutes tun will, aber das finde ich hier doch ein bisschen unpassend.
Ja, passt nicht auf diese CD. Wie fällt denn ihr Gesamturteil aus?
Es ist eine kleine Erinnerung an Clara und Robert Schumann, nicht mehr und nicht weniger als, ich sag mal, ein nettes Mitbringsel für Menschen, die noch nicht so tief eingestiegen sind und für die das eben eine Anregung sein kann, sich intensiver mit Biografie und Musik der Schumanns zu beschäftigen.
Wir sprachen über Lebensmelodien, eine Hommage an Clara und Robert Schumann von und mit Elke Heidenreich, erschienen zum 200. Geburtstag von Clara Schumann. Es ist eine ungekürzte Lesung mit Musik, und zwar mit Musik von Robert Schumann, Clara Schumann, Marc Aurel Floros und Johannes Brahms, gespielt vom Trio Vivente. Eine CD, wie gesagt, 1 Stunde 15 Minuten Laufzeit zum Preis von knapp 17 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Random House. Wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit zum Kinder- und Jugendhörbuch. Es geht um ein Hörbuch aus der Reihe Abenteuer und Wissen des Verlags Headroom. Diese Reihe feiert ihren 15. Geburtstag. Dorothee Meyer-Karwig, Sie haben ja schon viele Hörbücher der Reihe vorgestellt. Was zeichnet die Reihe aus?
Es sind alles Hörbücher für Kinder, die aber auch von Erwachsenen gut zu hören sind. Es sind Hörbücher zu Biografien von berühmten Menschen. Beispiele sind Martin Luther, Johannes Gutenberg, Nelson Mandela, Walt Disney, Astrid Lindgren, Galileo Galilei und viele andere mehr.
Da war jetzt nur eine Frau dabei.
Ja, das stimmt. Es sind kaum Frauen in der Reihe zu finden. Da könnte der Verlag, von einer Frau übrigens geleitet, noch etwas zulegen. Aber bei den beiden Neuerscheinungen, die wir jetzt vorstellen, ist immerhin eine über eine Frau auch dabei.
Wie sind denn diese Hörbücher generell konzipiert?
Also sie bestehen immer aus folgenden Elementen. Es gibt eine Erzählerin, es gibt einen Erzähler, es gibt gespielte Szenen, Zitate, Musik, die mir manchmal ein bisschen zu aufdringlich ist, aber oft auch sehr gut passt. Und dann gibt es eine Expertin oder einen Experten.
Und das Ganze ist dann kindgerecht aufgearbeitet oder was ist jetzt das Besondere für Kinder daran?
Ja, es wird das ganze Leben erzählt, aber es wird auch viel Wert eben auf die Kindheit der Personen gelegt und es wird auch viel erklärt. Und das ist dann wie bei der Sendung mit der Maus, da können auch Erwachsene noch ganz schön viel dazu lernen.
Jetzt kommen wir mal zu den beiden Hörbüchern, die Sie heute vorstellen. Da geht es einmal um den Journalisten Mark Twain und um die Malerin Frida Kahlo.
Ja, beginnen wir mit ihr. Frida Kahlo war eine mexikanische Malerin, 1907 geboren, 1954 gestorben. Sie ist also nicht besonders alt geworden und sie hatte so eine ganz eigene Malrichtung kreiert. Sehr farbenfroh hat sie gemalt. Und wenn man sie irgendwie einordnen will, dann kann man sagen, es ist so eine Mischung aus Surrealismus und neuer Sachlichkeit. Sie hatte Kinderlähmung, dadurch hinkte sie und dann hat sie aber noch einen ganz, ganz schweren Unfall gehabt mit vielen Knochenbrüchen und darunter litt sie ihr Leben lang. Sie hatte sehr starke Schmerzen, sie hatte aber auch einen ganz starken Willen. Sie wollte dann unbedingt Malerin werden und ging deswegen zu einem der wichtigsten Maler ihres Landes, nämlich zu Diego Rivera. Und dazu hören wir jetzt einen Ausschnitt.
Groß und stark steht er vor der kleinen, zierlichen Frida.
Welche Schönheit stiehlt mir meine wertvolle Zeit?
Oh, Diego, ich bin nicht zum Flirten hergekommen. Ich will dir meine Bilder zeigen.
Deine Bilder?
Ja, falls du sie interessant findest, dann sag's mir. Wenn nicht, dann sag's mir auch. Dann werde ich eben etwas anderes arbeiten, um meine Familie zu unterstützen.
Diego Rivera erkennt Frida nicht. Er weiß nicht, dass er sie früher schon einmal gesehen hat. Der Künstler nimmt ein Bild nach dem anderen von der ihm anscheinend unbekannten Frau.
Das Selbstporträt gefällt mir, das ist originell. Die anderen drei Bilder scheinen mir von Sachen beeinflusst, die du irgendwo gesehen haben musst. Ich mache dir einen Vorschlag. Geh nach Hause und mal noch ein Bild. Und am nächsten Sonntag komm wieder und ich werde dir sagen, was ich davon halte.
Was Diego Frida verschweigt, er ist begeistert von ihrer Malerei. sieht in ihr eine ganz eigene, ganz besondere Künstlerpersönlichkeit.
Tja, aber Diego Rivera ist nicht nur von der Malerei, sondern auch von Frida selbst begeistert. Und sie dann auch von ihm, die beiden heiraten. Das Ganze wird eine komplizierte, wirklich nicht einfache Ehe. Expertin ist hier bei diesem Hörbuch Kim Morales. Ist eine Tänzerin, Sängerin, die stark beeinflusst ist von Frida Kahlo und deren Malerei.
So viel also zur starken Frida Kahlo, die ihr Leben trotz vieler Leiden gemeistert hat. Jetzt kommen wir mal zu Mark Twain.
Ja, der hieß eigentlich ganz anders, nämlich Samuel Langhorne Clemens. Er wuchs in einem kleinen Dorf in Missouri auf und die Erlebnisse als Kind, die er dort hatte, die haben großen Niederschlag gefunden in seinen Büchern, beispielsweise in Tom Sawyer und Huckleberry Finn und anderen. Sam machte eine Druckerlehre, schrieb erste kleine Artikel. Dann wurde er aber, da das nichts einbrachte, Lotse auf dem Mississippi. Das war nämlich eine anspruchsvolle und vor allen Dingen gut bezahlte Tätigkeit.
Mit der Zeit wurde mir die Oberfläche des Wassers zu einem Buch. Zu einem Buch, das für den gewöhnlichen Flussfahrer 7 Siegel trug, das aber zu mir ohne jede Rückhaltung sprach und seine geheimsten Geheimnisse mit einer Bereitwilligkeit preisgab, als spräche es mit einer Stimme zu mir wie meine eigene. Der gewöhnliche Reisende, welcher es nicht zu lesen verstand, erblickte vielleicht hin und wieder ein leichtes, flüchtiges Zeichen auf seiner Oberfläche. Dem Steuermann war dieses Zeichen eine leuchtende Schrift und mehr als das, eine ganze Geschichte, gedruckt mit mächtigen Initialen, gesperrten Sätzen und weithin sichtbaren Ausrufungszeichen. Denn es sprach ihm von einer Sandbank, einem Riff oder einem in der Tiefe liegenden Wrack, die dort unten nach Schiff und Menschenleben lechzten.
An besonders gefährlichen und flachen Stellen fährt ein Matrose mit einem kleinen Boot dem Raddampfer voraus. Er misst mit einem Lot die Wassertiefe. Dabei lässt er ein Stück Blei an einem langen Faden mit Markierungen ins Wasser. Dann ruft er den Wert dem Lotsen am Steuer zu. Oder eigentlich singt er mehr.
Mark Twain!
Mark Twain. Da ist es. Sams Pseudonym. Der Name, mit dem er berühmt werden wird. Mark Twain, ruft der Matrose, wenn das Wasser noch etwa 3,50 Meter tief ist. In der Sprache der Lotsen sind das zwei Faden bzw. die Markierung 2 auf dem Lot. Es ist der Wert, bei dem das sichere ins unsichere Fahrwasser übergeht. Wenn das Wasser niedriger ist, dann läuft der Lotse Gefahr, mit seinem Schiff auf Grund zu laufen.
Jahre später, an einem anderen Ort und in einem anderen Leben wird sich Sam zurückerinnern und diesen Begriff als seinen Künstlernamen wählen.
Tja, aber bis dahin ist es noch lang hin. Wir hören noch viel von seinem Leben, das ihn mit seiner späteren Familie dann bis nach Europa führte und das ihm am Ende leider auch sehr viel Leid brachte.
Jetzt haben Sie ja, wie gesagt, schon viele Hörbücher dieser Reihe vorgestellt. Was würden Sie sagen, sind diese beiden würdige Vertreter der Reihe Abenteuer und Wissen?
Ja, ich finde sie schon sehr sorgfältig gemacht. Autorinnen sind übrigens Sandra Fitzner, die hat das Hörbuch über Mark Twain konzipiert, und Berit Hempel, die schrieb das Manuskript für Frida Kahlo. Die Experten sind auch gut gewählt. Bei Mark Twain ist es übrigens Dr. Michael Hochgeschwender, das ist ein Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität, der kann sehr gut erzählen. Prima finde ich auch die sehr gut gestalteten Booklets mit Kurzbiografien, vielen Bildern und weiteren Informationen. Also man erfährt eine ganze Menge auf sehr unterhaltsame Weise.
Dann nenne ich nochmal die Rahmendaten. Also wir haben über zwei Hörbücher der Reihe Abenteuer und Wissen des Headroom Verlags gesprochen. Über Frida Kahlo, Ein Leben voller Farben von Berit Hempel. Die Sprecher Bettina Engelhardt, Matthias Hase, Jan-Gregor Kremp und viele andere. Es ist eine CD, 82 Minuten Laufzeit zum Preis von knapp 15 Euro. Und das zweite Hörbuch Mark Twain, Vom Mississippi in die Welt von Sandra Pfitzner. Die Sprecher hier Nicole Engeln, Bernd Rehäuser, Moritz Fürmann und viele andere Ebenfalls eine CD, 80 Minuten Laufzeit und der Preis auch knapp 15 Euro. Beide sind erschienen im Headroom Verlag. Beide Hörbücher gibt es auch als Download für 10,90 Euro. Und empfohlen sind die Hörbücher für das Alter ab 8 Jahren. Und damit geht jetzt die Hörbuchzeit zu Ende. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.